Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, euch kennenzulernen, euch wiederzusehen. Schön, dass du heute Abend hier bist. Wir starten eine neue Reihe und sie heißt Kickstart. Und darum geht es nicht um ein Mofa, was du versuchst anzutreten und 15 Minuten brauchst, um festzustellen, es läuft sowieso nur ab. Es geht darum, in die Gänge zu kommen. Das neue Jahr hat gestartet und es liegt uns zu Füßen. Wir können es bei den Hörnern packen und wollen das Beste aus diesem Jahr herausholen. Und wir erwarten hier von unserem Team, vom Gottesdienst, von Connect, vom Christustreff, dass Gott etwas in unserem Leben und in deinem Leben Großartiges tun will. Und ich weiß nicht, wie du in dein neues Jahr gestartet bist. Vielleicht mit Vorsätzen wie mehr Sport zu treiben, so der Klassiker. Gesünder zu essen, weniger auf Facebook und Instagram zu sein. Aber schon am Neujahrsmittag, als du verschlafen deine Augen öffnest, dein Newsfeed checkst und zum Nutella-Brot greifst, weißt du, das wird dies Jahr wieder nichts. Vorsätze sind meist ein, es wird sich etwas ändern und soll besser laufen. Ich meine, selten habe ich mir vorgenommen, alles soll so bleiben, wie es ist. Und wenn du das tust, hey, herzlichen Glückwunsch. Ich denke, da hast du es geschafft. Wir ziehen uns Ratgeber zu Hilfe. Wir durchstöbern Bücherregale, wir durchforsten YouTube nach irgendwelchen How-To's und versuchen alles, zumindest in der ersten Runde unserer guten Vorsätze zu bestehen. In 7 Schritten zum gesünderen Menschen, in 5 Schritten zum perfekten Aufsteher und in 13 Schritten zum muskulösen Traummann, Traumfrau. Vorsätze können uns motivieren, das Beste aus uns herauszuholen, aber wenn du dir etwas vornimmst, dann ist auch immer die Gefahr da, dass du scheiterst, dass du deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wirst. Ich persönlich habe mir vorgenommen, ich will mehr Jesus in meinem Leben. Ich will mehr Feuer erleben. Und dafür gibt es keinen wirklichen Ratgeber. Dafür gibt es nicht das YouTube-How-To, sondern dafür gibt es den Ratgeber, von dem wir ausgehen, dass er auf unsere Lebensfragen eine Antwort weiß. Es ist die Bibel. Und der Text, den wir im Vorbereitungsteam dafür gewählt haben, der steht im Epheserbrief, Kapitel 4. Ein Brief, den Paulus, einer der ersten Missionare, an Gemeinden geschrieben hat. Und jetzt könntest du sagen, ja, das ist ja 2000 Jahre her, das hat eh nichts mehr mit mir zu tun. Nein, dieser Brief hat sehr wohl was mit uns zu tun. Er spricht uns direkt in unsere Situation. Es ist ein Text, der wie ein Schlag ins Gesicht ist. Aber ein Text, der uns aufrührt. Der uns motiviert und deswegen freue ich mich sehr, euch heute über diesen Text zu predigen. Ich habe 3 Kapitel daraus mit Überschriften versehen. Die erste ist menschlich schwach. Epheser 4, ab Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innersten herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Es geht um den Menschen, der Gott noch nicht kennt. Und ich finde, Paulus beschreibt das ziemlich massiv und sehr eindrücklich, was das eigentlich bedeutet. Der Mensch, der Gott nicht kennt, dessen Gedanken sind nur auf Nichtigkeiten gerichtet. Er ist im Verstand nicht herausgefordert. Er kennt Gott in der Welt nicht und hat in seinem tiefsten Innersten eine große Unwissenheit über die geistliche Realität Gottes. Menschen, die Gott nie erlebt haben, so schreibt Paulus, Leben ganz anständig und nobel und gut. Und du würdest vielleicht sagen, hey, das sind super Menschen, die sind okay und die kriegen vieles besser hin als ich. Aber vielleicht fehlt ihnen das Verständnis für die Gegenwart Gottes, für eine größere Dimension als die, die sie aktuell sehen und begreifen können. Und dann bedeutet das, dass es ein Leben auf Vergänglichkeit ist. Dass du versuchst, alles in die nächsten 80, 90 Jahre hineinzudrücken, was geht. Es ist ein Leben, was endlich ist, was abläuft. Obwohl du dir vielleicht denkst, wenn ich das nicht tue, dann werde ich es bereuen. Und diese Erfahrung, die bestimmt eigentlich dein Tun. Unser Erfahrungshorizont bestimmt das, was wir tun. Unsere Überzeugung und das, was wir glauben, werden von dem genährt, was wir denken, was wir erleben, was uns gesagt wird, was wir für wahr halten. Und wir leben, wie wir leben, mit unseren Ansichten, Einstellungen und Taten aus unseren Überzeugungen. Du kannst sagen, Gott existiert nicht und daran glaube ich nicht und er spielt auch keine Rolle in meinem Leben. Vielleicht hast du auch mal an Gott geglaubt, aber sagst, das kann nicht sein. Ich habe so viele Fragen, habe so viel Mist erlebt, das geht gar nicht, dass es einen Gott gibt. Jetzt macht alles keinen Sinn mehr. In unserem Text schreibt Paulus weiter, wenn wir das glauben, wenn wir so leben, dann ist das unser Lebensentwurf. Das bestimmt das, wofür wir jeden Morgen aufstehen, womit wir jeden Abend ins Bett gehen. Es ist ohne Gott, es ist ohne etwas Höheres und es ist eigentlich auf das beschränkt, was du siehst. Und ich finde, es klingt ziemlich drastisch, dass er schreibt, hey, das Herz verschließt sich gegenüber Gott. Und als Folge davon erleben wir einen Prozess, in dem sich schleichend unsere Ablehnung und Sünde gegenüber Gott breit macht. Je weiter wir uns von Gott und seinen Ideen für unser Leben entfernen, desto mehr merken wir, vielleicht kommt etwas in unser Leben, was uns von Gott trennt, was uns fertig macht, was uns runterzieht, was Lügen über unserem Leben ausspricht. Und je weiter wir uns von Gott entfernen, desto gewissenloser und herzloser werden wir vielleicht in dem, was wir tun. Und mit jeder Grenzübertretung unseres Gewissens fällt es uns leichter, es das nächste Mal wieder zu tun. Die Wahrheit, hey, nicht ganz ernst zu nehmen, weil es ist doch okay. Es ist okay, wenn ich Menschen mit meinen Worten verletze. Es ist okay, wenn ich Fake News verbreite. Es ist okay, wenn ich über Menschen herziehe. Und es ist okay, mir Videos anzugucken, in denen Menschen als Ware verkauft werden und in dem Sex immer verfügbar ist. Es ist okay, weil ich mache es doch jeden Tag. Es ist ein Prozess, der schleichend passiert. Niemand wird sich hinstellen und sagen, hey, pass auf dein Leben auf. Was da passiert, ist nicht gut für dich. Und das ist nichts, was vor dieser Kirchtür ist, ja, was nie im Gottesdienst stattfindet, sondern es ist das, was ich als jemand, der Jesus nachfolgen will, auch jeden Tag erlebt. Und wo ich auch Menschen brauche, die mir sagen, hey, pass auf dein Herz auf. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich jeder Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Drastisch in diesem Text. Das sind Folgen unserer Taten. Und sie beeinflussen unsere Wertevorstellung, unser Gewissen. Es beeinflusst das, was für dich okay ist und was für dich in Ordnung geht und was für dich vielleicht gar nicht geht. Und das Wort, was hier mit abgestumpft überschrieben ist, wird im Griechischen dafür verwendet, wenn etwas wie Stein oder Marmor ist. Es bedeutet eine absolute Unbeweglichkeit. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du einfach nur verspannte Muskeln hast oder deine Schultern nicht richtig bewegen kannst, weil du irgendwie schräg eingeschlafen bist. Es geht darum, dass du etwas auf gar keinen Fall mehr bewegen kannst. Und würdest du es tun, würdest du zerbrechen. Es ist unbeweglich. Es ist das Härteste, was du dir vorstellen kannst. Und diese Unbeweglichkeit, diese Härte des Herzens, so in dem Text, das ist die Folge unserer Taten. Als ich diesen Text gelesen habe und mir gedacht habe, okay, an was erinnert mich das? Da fiel mir eine Figur aus dem Alten Testament ein. Vielleicht kennst du diesen Typen, Simson. Das ist ein langhaariger Berserker, der Richter und Anführer im Alten Testament für das Volk Israel war. Die Bibel schreibt, fast schon unnatürlich starker Mann, übernatürlich starker Mann. Mit langen Haaren war ein Nasiräer, ein Gottgeweihter. Er hat eine ganz, ganz spannende Geschichte, lohnt es sich auf jeden Fall mal zu lesen. Aber das, was ihn ausmachte, war, dass er, glaube ich, eine sehr, sehr große Berufung von Gott bekommen hat, ein Volk zu führen, ein Volk auch zu Gott zu führen. Aber dass er seinen eigenen Zielen, seinen eigenen Versuchungen hinterherrennt. Und dass dieser Prozess schleichend passiert ist. Immer wieder ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr von Gott weg sein. Und diese Geschichte von Simson, die hat sich milliardenfach wiederholt. Du und ich glaube, wir stehen täglich in der Gefahr, uns davon allen einnullen zu lassen, dass es schon in Ordnung ist. dass man das halt so macht. Und der einzige Gegner, glaube ich, mit dem du jeden Morgen aufstehst und mit dem du jeden Abend schlafen gehst, das ist diese schleichende Versuchung, dieses schleichende "Ich könnte doch" und das geht schon in Ordnung. Schritt für Schritt. Und Paulus sagt jetzt nicht, hey, schaut euch die da vorne an, die machen es total scheiße. Aber wir machen es total richtig. Nein, er zeigt auch mit dem Finger auf uns, er meint auch uns. Wir, die Jesus nachfolgen wollen, die uns an ihm orientieren wollen, wir stehen total in dieser Gefahr, dieser schleichenden Sünde, so wie sie Paulus schreibt. Und es geht nicht darum, dass du Ende Januar merkst, dass das mit dem Vorsatz, mehr Sport zu treiben und weniger Nutella-Brötchen zu essen, nichts geworden ist. Ich denke, du kannst dir auch Vorsätze für dein Leben mit Gott machen, für dein geistliches Leben. Und dann merkst du, oh Mann, ich habe mir so oft vorgenommen, morgens um 5 Uhr aufzustehen und eine Stunde Bibel zu lesen, aber ich habe es jetzt ganze nullmal geschafft. Und was passiert? Du bist frustriert. Und du sagst, das schaffe ich niemals. Du merkst, es klappt eigentlich nicht so, wie ich das will. Aber das, was du nicht erkennst, ist, dass du Gott auf deiner Seite brauchst, dass du in der Gegenwart Gottes leben musst. Und dass es keine Stunde Bibellese braucht, um dich in diese Gegenwart Gottes zu ziehen, sondern dass du dich für ihn öffnen musst und sonst. Das Gute ist, diese Geschichte hat einen Wendepunkt. Etwas, das mir persönlich Kraft, Mut und Zuspruch gibt. Ein großes Aber von Gott in unserem Leben. Ich habe es überschrieben mit göttlich stark. Und Paulus erinnert uns wieder an den Weg, den wir eingeschlagen haben. Es geht weiter. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Er erinnert uns daran, hey, wir haben doch ein großes Ja zu Gott gesagt. Wir haben doch von diesem Gott schon gehört und wir haben auch schon Jesus erlebt. Wir haben uns Predigten angehört, wir haben Bibelarbeiten gehört, wir haben Gebetsabende gemacht, wir haben intensive Zweiergespräche gehabt, wir haben Glaubensfragen diskutiert, wir haben gemeinsam gezweifelt, gemeinsam gehofft, gemeinsam gerungen. Wir haben uns hingegeben. Und haben wir das alles vergessen? Haben wir all das vergessen, was wir vielleicht mit Gott erlebt haben? Ist das nichts mehr wert? Und jetzt kommt der gute Tipp. Jedes Mal, wenn du merkst, jetzt kommt dieser schleichende Prozess in dein Leben, der dich versucht, von Gott wegzubringen, hey, dann erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben getan hat, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat, was du über Gott gehört hast, was seine guten Gedanken sind, die er über dein Leben ausspricht. Wir sollen seine Gegenwart suchen, zurück zu Jesus kommen. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und hier merkst du, wow, die Bibel schreibt wieder sehr, sehr eindrücklich darüber. Ablegen und anziehen. Ein ziemlich klares Bild von dem, was du wahrscheinlich jeden Tag erlebst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du deine Wäsche zu Hause selber machst. Wollen wir mal eine kurze Umfrage machen? Wer macht seine Wäsche zu Hause selbst? Wow, okay, Respekt. Und damit meine ich nicht, ich gebe es meiner Freundin oder meiner Frau zum Waschen. Und ich kann mich an meine Zeit erinnern, als ich in WGs gewohnt habe, ich habe immer eine Reisetasche genommen und sie mit meiner Schnitzwäsche vollgepackt. Und jedes Mal, wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin, dann habe ich die erstmal unten abgestellt und gesagt, danke fürs Waschen, Mama. Du sammelst deine Schmutzwäsche irgendwo. Und wenn du relativ sortiert bist, dann landet sie vielleicht nicht nur unter deinem Bett. Sondern in sowas. Das ist übrigens ein Wäschekorb. Mega, habe ich mit 27 kennengelernt. Und jetzt geht es ums Ablegen. Es geht darum, hey, die Sachen, die du an dir hast, auszuziehen. Also bitte, jetzt nicht. Ja. Ich sehe schon, die ersten ziehen die aus. Das ist deutlich. Und in unserem Text, in unserem Kapitel lesen wir auch, was das konkret bedeuten kann. Zum Beispiel alle Falschheit abzulegen, jede Lüge abzulegen und lieber in Wahrheit miteinander reden. Zorn ablegen, ihr kennt es vielleicht, lasst die Sonne nicht untergehen, bevor wir uns vertragen haben. Der Lüge in deinem Leben wenig Raum geben oder keinen Raum geben. Und wer bisher ein Dieb gewesen ist, der soll aufhören zu stehlen und das ablegen, hier in diesem Schmutzwäschekorb. Einer Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung verdient. Wow, was für ein Lebensratgeber. Kein böses Wort soll über den Lippen kommen. Auch das legst du ab. Und vielmehr sollst du das sagen, was gut, angemessen und aufbauend ist. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts mehr verloren. All das legst du ab und packst du dir rein. Und dann quillt dir irgendwann über. Hoffentlich. Und vielleicht brauchst du so wie ich auch noch einen zweiten Kopf. All das legst du ab. Und das geht Stück für Stück. Das ist ein Teil. Und das ist ein Prozess. Ich glaube, die allerwenigsten von uns würden sagen, wenn ich vom Bett stehe, dann kann ich mir alles direkt in einer Bewegung vom Leib reißen. Du legst es Stück für Stück ab, Teil für Teil. Und das finde ich unheimlich wichtig zu sagen. Weil ich finde, ein Leben mit Gott oder ein Leben auf Gott ausgerichtet, das ist auch ein Prozess. Etwas, wofür du dich jeden Tag eigentlich entscheiden kannst und musst. Und wenn du dich sozusagen bildlich gesprochen aussiehst, das alles ablegst, hey, dann bist du irgendwann nackt. Und dann erinnerst du dich an das, was du mit Gott erlebt hast, was du über Gott weißt, was Gott an guten Gedanken über dein Leben zu sagen hat. Erinnere dich an Gottes bedingungsloses Ja zu dir. Und an das, wo du sagtest, hey, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und Simson, dieser Typ, im letzten Kapitel, in den letzten Versen, da erkennt er das. Und er erlebt eine nie dagewesene göttliche Stärke. Also, was ziehst du dir an? Hey, und hinter mir hängt schon ein bisschen was. Sieh dir diese Wäscheleine an. Und stell dir vor, das alles sind Gottes Ideen für dein Leben. Charakterzüge, gute Gedanken, die Gott für dich bereithält. All das wartet auf dich. Und auch dieses Wort anziehen, was in unserem Text steht, das ist auch ein Tätigkeitswort, eine andauernde Haltung. Etwas, was du jeden Tag tust und von dem du wahrscheinlich nie sagen kannst, jetzt bin ich fertig. Es dauert nach wie vor an. Genauso wie du einen Teil ablegst, legst du das andere Teil Stück für Stück an. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Und wenn du das in einer anderen Übersetzung liest, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Es geht mehr um Charakterzüge und Verhalten, mehr um Taten. Wenn wir neue Kleider anziehen, dann verändert das auch unser Denken. Es verändert das, wie wir auftreten, was wir über uns denken und was vielleicht auch andere von uns denken. Und daran sollen wir erkennbar sein. Als Menschen, die Gott nachfolgen und die im besten Fall belächelt werden, weil ihre Ansichten und Realität nicht von dieser Welt scheinen. Die aber, und das ist das Wichtige, zu Gott gehören. Gott verspricht, dass wenn wir uns an ihn halten, er uns Stück für Stück neu machen will. Und dieser Prozess dauert an. Und er dauert ein Leben lang. Vielleicht hast du schon damit angefangen. Vielleicht ist es der Abend heute, wo du damit anfängst. Aber ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess. Er wird dann abgeschlossen sein, wenn wir ganz bei Gott sind. Und es liegt an uns, ähnlich wie auf dieser Wäscheleine, ob du sagst, hey, das lasse ich mit mir machen, ich strecke mich danach aus. Oder ob du einfach sagst, das sieht ganz gut aus, aber das lasse ich lieber hängen. Es liegt an dir, ob du dich damit zufrieden gibst. Oder ob du sagst, ja, ich möchte das anziehen, ich möchte das erleben. Du alleine bestimmst das. Veränderung Und neues Feuer fängt mit einem Ja von dir an. Mit neuem Feuer starten. Ganz kurz, drei Gedanken dazu. Gott möchte uns davor bewahren, dass unser Herz nicht verstockt und dass wir uns nicht von ihm entfernen. Und Paulus macht uns auf die Gefahr aufmerksam, die so eine schleichende Sünde in unserem Leben hat, die sich immer mehr Platz macht und uns immer weiter von Gott wegbringt. Das heißt, frage doch mal nicht danach, an was du glaubst, sondern daran, wie du glaubst. Glaubst du an einen Gott, der heute real ist und der auch in deinem Leben wirken will, der durch dich wirken will? Wie glaubst du an diesen Gott? Nummer zwei, wir dürfen Gott um Vergebung bitten. Dort, wo wir diese schleichende Sünde erkennen. Und Gott bitten, hey, brech das bitte auf. Ich will dieses weiche Herz bekommen. Ich will meine Augen für diese Realität, die du in meinem Leben hast, erkennen. Und das ist das Ausziehen, das Ablegen. Und das ist unangenehm. Denn es geht bis auf die Haut. Aber was dann folgt, das ist was viel Besseres. Und das ist etwas, was viel schöner ist, als das, was du je finden kannst. Kleidung, an der jeder erkennt, dass wir zu Gott gehören. Lass dich von seinen Gedanken für dein Leben beschenken, Stück für Stück. Suche seine Nähe. In Gebetszeiten, in der Bibel, in solchen Abenden wie heute, in der Gemeinschaft mit anderen. Und dieses Suche deine Nähe, schreibt die Bibel sogar ein Fliehe in seine Nähe. Da siehst du, wie dringend das ist. Gott will dich davor bewahren, dass du verstockst, dass du hart wirst, sondern Gott will, dass du in seine Gegenwart kommst. Gott will diese schleichende Sünde aus deinem Leben und dich Stück für Stück erneuern. Mache Fehler und lass dich davon nicht entmutigen. Denn wir sind fehlerfähig gewesen und großartig darin, Dinge zu verkacken. Aber das ist nicht das Ende. Das ist nicht das, was am Ende stehen bleibt. Das ist nicht das Ende deiner und meiner Geschichte. Denn Gott ist ein Gott der Chancen und Neuanfänge. Und er ist kein menschlicher Vater, der vielleicht nach dem x-ten Mal total genervt ist und nur immer wieder mit der gleichen Sache ankommt. Sondern er freut sich jedes Mal, wie beim ersten Mal, dass du zu ihm kommst. Dass du ihn suchst und dass du ihm davon berichtest und erzählst. Er ist wie ein Kind, das sich freut, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es ist deine Entscheidung, ob du dich darauf einlässt. Die Band kommt nach vorne und wir wollen gleich eine Lobpreiszeit haben, wo du diese Nähe Gottes vielleicht wieder suchen kannst oder zum allerersten Mal suchen kannst. Denn neues Feuer, vielleicht ist es auch ein Prozess. Vielleicht ist es etwas, was heute bei dir neu angezündet wird. Was du aber jeden Tag wieder neu entfachen kannst, zu dem du dich jeden Tag neu entscheiden kannst und neu ausstrecken kannst. Komm zurück zu ihm und such vielleicht zum allerersten Mal seine Nähe.